Herzlich willkommen zu Mein Element, dem Podcast vom Lützeburger Journal und zusammen erbe ich beim FNR, dem Luxemburg National Research Fund.
Es ist schon so, dass ich versuche, also sehr bodenständig zu leben einfach. Ich muss da jetzt nicht irgendwie groß auf, ich bin hier Professor oder irgendwas machen. Die Vorstellung wird wirklich sein, dass dann da NASA und ESA und vielleicht auch noch Organisationen aus China, dass die dann in irgendeiner Form zusammenarbeiten und nicht alle nebeneinander her. Zum Teil war es so, dass man den Einheimischen gar nicht angemerkt hat, groß, und dann im Nachhinein erfahren, ja, der Barkeeper hat halt eigentlich seine ganze Familie verloren.
Haut schwarz nicht mal am Gilbert Friedgen, am Defo ist an einem Feld, von dem sich ganz viele Leute ganz viel Reichtum versprechen. Here comes the money! Here we go! Money talks! Here comes the money! Nee, wo schafft denn der Leute eigentlich? Das erklärt ihn am besten selber.
Ich bin Forscher im Bereich Digitalisierung. Mhm. Ich beschäftige mich dabei insbesondere mit neuen Technologien, also mit all dem, was gerade so aufkommt, an Hype-Technologien auch zum Teil, aber dort weniger mit der Entwicklung der Technologie selber, sondern damit, wie man die Technologie einsetzt, also wie man wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen aus der Technologie ziehen kann.
Düdeteren, Hype-Technologie. Ich erinnere dich vielleicht noch an die super-duper Investment-Tipps von eurer Kollegin, die ihr Standard ganz groß Geld durch Blockchain, Krypto und NFTs versprochen. Wenn euch die Gespräche immer echt evitiert tun, war der Gilbert durch schon lange umgegangen mit Furschen. Aber wer ist denn eigentlich unter Thema gekommen?
Also ich habe angefangen, mich mit diesen Krypto-Themen zu beschäftigen. Das erste Mal 2012. Ich habe leider dann keine Bitcoins gekauft, sonst müsste ich vielleicht gar nicht mehr hier sitzen. Ich habe das erste Mal angefangen in 2012 und ich habe seither das Ganze ein bisschen im Blick behalten. Wir haben dann 2016 das Fraunhofer Blockchain Labor gegründet, als die Ethereum Blockchain aufkam, die dann so eine Automatisierung auch, also automatisierte Abläufe ermöglicht hat. Also im Gegensatz zu Bitcoin, das ja nur Transaktionen kann, kann eben diese Ethereum-Blockchain auch Abläufe abbilden. Und da haben wir uns gedacht, das könnte spannend sein, dass man damit quasi auch Geschäftsprozesse in Unternehmen unterstützt. Das war so die Idee. Und dann zu der Zeit habe ich noch bei Fraunhofer gearbeitet und dann haben wir das Fraunhofer Blockchain Labor gegründet, 2016, so ungefähr 2 Jahre vor dem Hype. Also als der Hype dann kam, war dann auch entsprechend viel Aufmerksamkeit bei uns, aber zu dem Zeitpunkt hatten wir uns auch schon 2 Jahre mit den Themen auseinandergesetzt.
Und war das, als der Hype kam, war das eine spannende Zeit für dich im Sinne von der medialen Präsenz oder war es eher anstrengend, weil du gedacht hast, so, okay, jetzt erklärt dir jeder, also jeder erklärt mir jetzt meinen Beruf und ich mache das ja schon 2 Jahre, Leute. Also ich habe einen Doktor, was wollt ihr? Ihr kennt 3 Artikel vom Internet.
Ja, also bisschen sowohl als auch. Also es war schon auch eine Zeit, wo ich dann auch die Verantwortung gespürt habe, dann gerade wenn Medien auf mich zugekommen sind, dann zu versuchen, die Dinge ein bisschen in ein neutrales Licht zu rücken. Also ich habe auch nie jetzt irgendwelche so Evangelisten verfolgt oder dergleichen, die dann gesagt haben, das wird jetzt die Welt verändern. Ich kann mich noch an die ersten Interviewanfragen erinnern, die dann gesagt haben, werden wir in 2 Jahren alles mit Bitcoin bezahlen? Und ich habe gesagt, nein. Und es ist auch so gekommen. Ich habe immer darauf hingewiesen, dass die Technologie eine Rolle spielen wird in dem Portfolio von Technologien. Das glaube ich, die hat ein paar Anwendungsgebiete, die haben wir auch mittlerweile ganz gut erforscht, aber dass die jetzt nicht grundlegend die Welt verändern wird, sondern dass die einfach nur ein bisschen in der Evolution Dinge anpassen wird in unserer Gesellschaft oder in unserer Wirtschaft.
Krypto-Blockchain. Wieder den haut just noch komische YouTube-Reklamen hört, aber sind sie fast in unserem Vokabular verankert. Wenn ich frage, was sie dann eigentlich bedeuten, aus Stanford meistens
die Zukunft, die Zukunft.
Okay, merci. Aber dann vielleicht noch ein paar froh und richtigen Expert. Was ist eigentlich ein Blockchain?
Also grundsätzlich ist Blockchain erstmal, also mal für den Laien verständlich erklärt, mache ich das gerne mit einer Metapher. Und zwar stellen wir uns vor, jeder von uns hätte so ein klassisches Notizbuch in der Tasche. Und dieses klassische, ganz normale, nicht fancy irgendwas Notizbuch, das ist aber ein magisches Notizbuch, so Harry Potter magisches Notizbuch, und das hat ein Feature. Und zwar, wenn einer von uns was in das Notizbuch reinschreibt, dann taucht es automatisch in den anderen Notizbüchern auf und es kann danach auch nicht mehr verändert oder rausgelöscht werden. Mhm. Und das ist im Grunde genommen die Funktionalität, die Blockchain abbildet. Und damit lässt sich, und das hat man dann bei Bitcoin beispielsweise gesehen, ein Geldsystem umsetzen. Sprich, wenn wir uns darauf einigen, dass wir da drin Transaktionen, also sagen wir mal, das kann man auch im Freundeskreis oder so, gibt es ja auch Apps dafür, da wird das dann über eine zentrale Plattform gemacht. Aber wenn jetzt ein paar Freunde sagen würden, wir haben so ein Buch, jeder von uns hat so ein Buch, und wir schreiben da rein, wer was ausgegeben hat, wann, und wer jemandem anderen auch vielleicht Geld in die Hand drückt oder was auch immer, dann würde das automatisch bei den anderen auftauchen. Und dann kann man sich darüber koordinieren. Und darüber kann man im Endeffekt ein ganzes Geldsystem bauen, und das hat Bitcoin gemacht. Wenn man jetzt aber dieses Buch hat, dann kann man noch andere Dinge tun. Und zwar zum Beispiel, also ein Thema, das wir uns auch angeguckt haben mit Fraunhofer, also oder Projekte, die ich jetzt bis heute mache, wenn Organisationen Abläufe über Organisationsgrenzen hinweg organisieren müssen, dann ist ja immer die Frage, Wo läuft dieser ab? Also wenn das automatisiert ist, dann muss ja irgendwo eine Software laufen. Läuft jetzt in Organisation A, in Organisation B? Oder wo läuft die? Weil möchte man dann den Dritten mit einbeziehen, obwohl eigentlich nur die zwei zusammenarbeiten wollen? Und für solche organisationsübergreifenden Prozesse kann man eben auch solche Bücher nutzen. Da kann man auch sagen, wir haben einfach beide so ein Buch, da tragen wir jeweils ein, was wir gerade tun oder wo gerade irgendwie die Akte, in welchem Zustand die ist, blöd gesagt. Und dann weiß der andere sofort Bescheid. Okay. Und deswegen, das braucht dann andere Blockchains. Das läuft nicht auf der Bitcoin-Blockchain, das braucht andere. Die brauchen auch nicht so viel Strom, sondern die kann man ganz normal in der IT eben nutzen für bestimmte Probleme.
Okay. Und das heißt, Blockchain ist immer noch ein Thema, auch wenn es medial gerade nicht mehr so präsent ist.
Blockchain ist auf jeden Fall ein Thema. Also zum einen ist jetzt in dem Business-Kontext, werden solche Lösungen halt an den Stellen, wo es wirklich sinnvoll ist, also jenseits des Hypes, jetzt schon auch irgendwie dann produktiv umgesetzt. Und das Zweite ist, dass natürlich auch diese offenen, pseudonymen Blockchain-Lösungen, die damals entstanden sind, auch weiter aufgebaut werden und florieren. NFTs, was vorhin schon mal war, dann ein Hype, der zwischenzeitlich gekommen ist. Dort läuft vieles, was auch, sagen wir mal, da gibt es ein ganzes Spektrum von legalen Aktivitäten, die auch komplett mit der Regulatorik abgestimmt sind, bis zu Dingen, wo ganz klipp und klar Lösungen gebaut werden, die Geldwäsche beispielsweise fördern. Und die sehr schwer regulierbar sind. Und auch das sind Forschungsfragen natürlich, wo wir uns dann darüber Gedanken machen, wie man quasi dem Missbrauch von so einer Technologie auch Herr werden kann.
Okay, wow. Also Zukunftspotenzial erkenne ich auch. Aber wie könnte Gilbert eigentlich auch so Themen? Weil das ist wirklich Zufall, dass sie gerade das Thema für sich entdeckt hat, weil das Wirtschaft und Wissenschaft an den nächsten Jahrzehnten prägen wird. Oder nicht?
Ich suche danach. Also ich suche nach den Themen. Das ist, sehe ich so ein bisschen auch als meine Berufung als Wissenschaftler. Sagen wir mal, das erlaubt mein Fach zum Glück auch in gewissem Maße, dass man wirklich sich auch eben seine Themen sucht und überlegt, wo man den meisten Impact machen kann. Bei mir war es so, dass ich eigentlich von klein auf war ich immer so ein bisschen als Teenager schon so ein bisschen verspielt und habe halt versucht, irgendwie mich mit den neuesten Techniken auseinanderzusetzen. Und das habe ich jetzt im Endeffekt fortführen können in meinem Beruf, dass ich halt sage, okay, wo sehe ich irgendwas, was gerade neu entsteht? Und dann aber, wie gesagt, was kann man damit anfangen? Also nicht notwendigerweise, ich arbeite gerne zusammen und wir muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht zu klein macht an der Stelle. Aber wir sind jetzt nicht, ich bin jetzt kein Kryptograf. Also wir sind jetzt nicht die, die dann den nächsten Algorithmus dort entwickeln. Aber wir sind die, die sich dann Gedanken darüber machen, wie man das einsetzen kann, was dann dabei die Herausforderungen sind und was vielleicht dann dabei auch die Anforderungen sind für zukünftige Lösungen, die ich dann in der Zusammenarbeit mit den Informatikern auch wieder umsetze.
Okay. Und die Verspieltheit zeigt sich auch so ein bisschen in den Feldern, wo du unterwegs bist. Also es kann jetzt hier in Luxemburg sein, aber es gab immer diesen Begriff to the moon, das hast du ja relativ wortwörtlich genommen, weil du arbeitest auch auf dem Mond.
Ja, im Mondlabor zumindest, ja. Also also in der Tat haben wir ein Projekt, das SNT, also die Forschungseinrichtung hier an der Uni Luxemburg, an der ich arbeite. Wir haben ein Lunar Lab, also ein Mondlabor, wo wir so eine Mondoberfläche und Mondroboter zur Verfügung haben oder mit denen geforscht wird an ganz unterschiedlichen Themen, also oft auch was so Navigation von Mondrobotern angeht und dergleichen. Aber ein Thema, das wir dort auch identifiziert haben, ist die Koordination zwischen verschiedenen Robotern und insbesondere die Koordination, wenn es Roboter sind, die von unterschiedlichen Organisationen betrieben werden. Mhm. Also ganz grob gesagt, ein Forschungstrend in der Robotik dort sind die Multi-Robot-Systems. Das bedeutet Systeme, wo mehrere Roboter zusammenarbeiten, um eine Aufgabe zu erledigen. Das funktioniert gut, wenn jetzt zum Beispiel die Roboter allesamt von der NASA betrieben werden. Die sind dann koordiniert, die sind aufeinander abgestimmt, das funktioniert. Und jetzt ist aber zu erwarten, dass in den nächsten Jahrzehnten, und das sind auch die Zeiträume, in denen dort in der Forschung gearbeitet wird, dass in den nächsten Jahrzehnten es auch sein wird, dass es dann Bereiche des Mondes oder dann später auch des Marses gibt, wo beispielsweise auch von unterschiedlichen Regierungsorganisationen wie der NASA oder auch von Firmen Roboter gemeinsam in einem Bereich agieren. Und die müssen sich dann irgendwie untereinander koordinieren auch. Und die müssen dann irgendwie auch die Interessen ihrer eigenen Organisation verfolgen, logischerweise. Und da prototypisieren wir jetzt gerade eine Lösung, wie man eben dieses verteilte Buch, dieses magische Notizbuch, dann den Robotern zur Verfügung stellt, sodass die dann auch Entscheidungen autonom treffen und dann aber auch dafür gerade stehen können, grob gesagt. Sodass dann, auch wenn unterschiedliche Interessen bestehen und wenn die Entfernung zur Erde so groß ist, dass man das nicht auf der Erde koordinieren kann, weil einfach die Lichtgeschwindigkeit restriktiv ist, also die Funksignale zu lange brauchen, dass die Roboter komplett autonom im Grunde genommen wirtschaftlich interagieren können.
Also quasi der Roboter der NASA mit dem R2-D2 von Tesla miteinander arbeiten kann.
Genau.
Okay, alles klar.
Also wirklich die Vorstellung wird wirklich sein, dass dann der NASA und ESA und vielleicht auch noch Organisationen aus China oder dann eben private Organisationen, die dann dort Roboter betreiben, und also das ist absehbar, dass das passieren wird, dass die dann in irgendeiner Form zusammenarbeiten und nicht alle nebeneinander her, sondern dass die quasi auch Services voneinander kaufen können.
Und diese Blockchain, beziehungsweise dieses magische Handbuch, ich finde, das ist ein sehr schönes Bild, wird dann auf dem freien Markt zur Verfügung gestellt, quasi, es kommt aus der Uni, hier ist es gratis, oder ist das Ziel immer wirtschaftlich gebunden, dass du sagst, okay, wir wollen aus dieser Forschungsgruppe Startups von der Uni gründen, die dann auf der freien Wirtschaft, in der freien Wirtschaft mitarbeiten?
Sowohl als auch. Also Intention von der Forschungseinrichtung, wir sind öffentlich finanziert, sollte auch sein, gibt es das Ziel der Open Science, dass wir natürlich veröffentlichen, also dass wir Ergebnisse öffentlich zugänglich machen. Und das machen wir im Normalfall auch, wenn wir mit Partnern zusammenarbeiten. Also auch wenn wir mit Industriepartnern zusammenarbeiten zum Beispiel, dann versuchen wir natürlich auch von deren Problemen zu lernen, aber am Ende dann auch darüber zu publizieren, sodass andere Unternehmen, die vielleicht ähnliche Herausforderungen haben, dann auch daraus lernen können. Also im Endeffekt, die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben dann einen Vorsprung in dem Sinne. Publikationen dauern dann eine Weile lang auch. Also das ist so ein bisschen das Modell, wie wir quasi den Beitrag schaffen. Andererseits natürlich, wenn wir jetzt bei uns, das ist ein sehr innovatives Umfeld, und wenn wir jetzt eine Erfindung hätten, wo wir jetzt sagen würden, daraus ließe sich wirklich was machen und daraus ließe sich auch eigenständig was machen. Also da brauchen wir jetzt nicht unmittelbar den Partner dazu. Dann kann es auch sein, dass wir Ausgründungen machen. Also die, sagen wir mal, den Impact, den wir versuchen als Forschungseinrichtung zu schaffen, der liegt einerseits eben in der unmittelbaren Zusammenarbeit und Unterstützung jetzt von Unternehmen, mit denen wir dort arbeiten. Der liegt zweitens in der Ausbildung von Nachwuchs. Also viele von den Leuten, die jetzt bei uns auch im Team arbeiten, die gehen danach nicht in die in Akademie, sondern die gehen danach in die Wirtschaft und nehmen natürlich das ganze Know-how auch mit in die Wirtschaft. Das liegt dann drittens in solchen Ausgründungen. Und viertens schaffen wir natürlich dann auch noch einen Mehrwert, wenn wir dann so große Konsortialprojekte machen, wo wir dann auch mit anderen Forschungsgruppen zusammenarbeiten, europaweit, und damit dann den Wissensaustausch auch in Europa fördern.
Ich frage mich immer, wie sie mich anbieten, zu denen Leuten gehen, die sie besiegen. Und mir hat ja schon viel spannende Geschichten mit dabei. Von Wissenschaftlern, die NRW an der Profisport waren, Leute, die sich komplett neu erfunden haben oder die sich herumgekämpft haben. Dafür war ich auch extrem gespannt drauf, wie dem Gilbert seine Geschichte los. Und ich kann nicht sagen, ich war selten so sprachlos wie in dem Moment. Wie unterscheidest du dich heute von dem Gilbert, der gerade Abi gemacht hat?
Also gleich bin ich bestimmt, was diese Neugier für das Technische angeht. Und ich glaube auch, dass ich viele Sachen nicht so ernst nehme und sowas. Das war, also ich bin, glaube ich, schon so in meiner Selbstwahrnehmung jemand, der ich stress mich nicht so leicht, ich sag's mal so. Vielleicht nehme ich auch manchmal Dinge zu leicht oder sowas, aber ich glaube, so eine gewisse Leichtigkeit im Leben hatte ich immer und diese Neugier hatte ich immer. Was definitiv dazugekommen ist, ist eine starke Zielorientierung, was ich zwischenzeitlich während des Studiums auch aufgebaut habe, war also so in der Retrospektive auch ein Druck, also auch so ein Ehrgeiz, den man so ein Karrierewille, dem man dann auch in einem Studium dann auch mit seinen Mitstudenten wahrnimmt. Das sehe ich jetzt auch heute. Also viele Leute, die sich sehr stark unter Druck setzen. Und da muss ich aber sagen, da hatte ich ein großes Glück auch, weil ich nach dem Diplom, also ich habe ja noch Diplom gemacht und kein Master, nach dem Diplom als ich meine Diplomarbeit abgegeben habe, war gerade diese Flutkatastrophe in Thailand.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Riesige Flutwellen haben im Süden Asiens tausende Menschen in den Tod gerissen. Die Wassermassen verwüsteten Küsten, zogen Menschen, Häuser, Autos ins offene Meer. Im Indischen Ozean hatte zuvor die Erde gebebt.
Und dann habe ich 2 Monate dort im Wiederaufbauprojekt verbracht. Und das hat meine so ein bisschen meine Prioritäten gerade gerückt. Und ab da habe ich dann auch alles Berufliche nicht mehr so ernst genommen. Und sondern eben dann auch stark dieses Thema, dass es jetzt nicht irgendwie darum geht oder einen auch selber nicht glücklich macht, wenn man jetzt halt Karriere macht um der Karriere willen, sondern dass man halt darauf achten soll, dass man ein schönes Leben hat, ein gutes Leben hat und irgendwie einen Beitrag leistet. Das war, glaube ich, eine sehr prägende Erfahrung für mich und die, glaube ich, auch eine der wichtigsten Dinge war in meinem Leben, die meine Richtung bestimmt haben.
Das heißt, du hast tatsächlich, wie wir wahrscheinlich alle damals die Tagesschau gesehen, diese schrecklichen Bilder tatsächlich mitgekriegt und dann hast du gesagt, okay, ich fliege jetzt hin und helfe da
genau.
Wieder auf.
Also das war ja am 25. Dezember und ich weiß das noch, ich war zu Hause bei meinen Eltern über Weihnachten und habe das mitbekommen und ich wusste, ich gebe im April meine Arbeit ab und dann kam im Fernsehen so ein Bericht über so eine sehr unbürokratische Hilfsorganisation, die sich dort selbst gegründet hat und dann habe ich dort eine E-Mail hingeschrieben und Flug gebucht und war dann im April dort und habe mit Häuser aufgebaut wieder. Also sehr Hilfstätigkeiten. Und dann irgendwann haben sie erkannt, dass ich mich mit Computern auskenne. Dann habe ich irgendwie die Computer administriert noch, die dann von der Hilfsorganisation waren und solche Sachen. Aber das war sehr prägend für mich.
Hattest du schon immer so eine solidarische Ader oder war das wirklich so was, was so ein Trigger-Moment, wo du sagst, hui, da muss jetzt was passieren?
Also ich weiß nicht, ob ich immer so eine solidarische Ader habe, weiß ich nicht, weil ich, da fehlt mir die Selbstwahrnehmung im Vergleich. Aber das weiß ich noch, dass das in dem Moment das ist halt ja auch so eine Unterbrechung im Leben, wo man dann sagt, jetzt hast du hier dein Master abgeschlossen. Ich hatte schon das Promotionsangebot, das muss man auch dazu sagen. Das war nur die Frage, wann ich starte, und da war eine gewisse Flexibilität auch da. Ich wollte dazwischen auch eine Pause machen. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, ja, wenn du jetzt ohnehin Zeit hast, warum dann nicht was Sinnvolles tun?
Wie ist es denn, wenn man jetzt aus Deutschland kommt, am Land, wo dem es ja eigentlich sehr, sehr gut geht, oder grundsätzlich gut geht, und auf einmal sieht man dieses Leid, das sich nicht nur im Fernsehen, sondern auch vor Ort, was geht einem da im ersten Moment durch den Kopf?
Also erstmal ist man da schon, also ich muss dazu sagen, ich hatte Glück würde ich ehrlich so sagen, weil dort waren dann natürlich auch Freiwillige, die unmittelbar nach der Katastrophe dort waren und die haben noch viel schrecklichere Bilder gesehen, sagen wir es mal so. Ich habe viel Zerstörung gesehen, aber die haben halt wirklich noch mit Tote aus dem Meer gezogen, blöd gesagt. Und das ist denen schon sehr nahe gegangen. Bei mir war das dann so, dass mich das natürlich geprägt hat, dadurch, dass ich die Geschichten von denen, also man saß natürlich dann abends immer zusammen, also dann so ein bisschen den Berg hoch, gab es halt eine Bar, die stand noch, und da hat man sich dann halt abends immer getroffen und unterhalten. Und natürlich hat mich das auch geprägt, die Geschichten, und auch die, also zum Teil haben die Leute ja auch fast schon ausgeweint dort, dann darüber, was sie da selber quasi miterlebt haben dann in den ersten Tagen und Wochen. Zum Teil war es so, dass man den Einheimischen gar nicht angemerkt hat, groß, und dann im Nachhinein erfahren, ja, der Barkeeper hat halt eigentlich seine ganze Familie verloren und ist jetzt hier lustiger Barkeeper jeden Abend und so weiter. Das ist dann schon natürlich, ist schon erschreckend. Oder wenn man dann halt auch in die Gebiete gegangen ist oder die Zerstörung gesehen hat, die man wirklich weiß, an der Fläche standen mal Häuser und steht jetzt halt heute nichts mehr. Das ist schon, ja, also da muss man sich auch abgrenzen davon, dass einen das nicht zu stark belastet. Aber ich weiß auch, dass mich das im Nachhinein noch belastet hat. Also ich, Erdbeben oder sowas ist etwas, ist ein unangenehmes Thema für mich, das weiß ich. Aber am meisten, sagen wir mal, habe ich profitiert, glaube ich, eben von diesem Thema Prioritäten gerade zu rücken und auch der Interaktion mit den Menschen, sei es den anderen Freiwilligen, aber auch den Einheimischen, was das Thema Prioritäten im Leben angeht. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, ich habe zu der Zeit halt BWL und Informatik studiert, und das ist gerade in BWL dann sehr viele Leute sehr karriereorientiert und so weiter. Und es waren halt ein sehr anderer Schlag Menschen, mit denen ich dort zu tun hatte. Und davon habe ich stark profitiert.
Warst du zwischenzeitlich mal wieder da oder würdest du noch mal hingehen oder sagst du, es ist halt zu krass mit der Erinnerung noch verbunden?
Also ich glaube, ich hätte jetzt deswegen jetzt kein Problem, dahin zu gehen. Ich glaube, ich würde, also es zieht mich einfach nicht so aktuell so dorthin. Also ich habe halt auf der anderen Seite jetzt meine Erinnerungen da dran, also auf der einen Seite natürlich auf die erschreckenden Bilder, auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, auch an die schönen, also sagen wir mal, man sitzt dann halt auch mal an einem Abend oder sowas dann mit den anderen Freiwilligen am Strand, und das war auch eine schöne Zeit gleichzeitig. Also das ist nicht, man muss sich das jetzt auch nicht so vorstellen, dass es dann nur 2 Monate Terror ist, sondern das ist ein sehr starkes Auf und Ab der Gefühle. Und Ich hätte ehrlich gesagt wahrscheinlich am meisten die Befürchtung, so blöd es klingt, dass wenn ich heute wieder an die gleichen Strände komme und jetzt liegen wieder ein Handtuch neben dem anderen und ein Tourist drauf, dass dann meine Erinnerungen so ein bisschen nicht mehr die gleichen wären.
Bei Mein Element geht es darum, Forscherinnen und Forscher so kennenzulernen, wie sie auch außerhalb von der Wissenschaft sind. Aber wo liegt der Lohal beim Gilbert den Unterschied zwischen dem Berufs-Ösch und dem privaten Ösch? Und wo kriegen sich die zwei zum Beispiel auch mal an Tor?
Ich weiß gar nicht, ob sie sich nicht mögen, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich stehe schon zum dem einen wie dem anderen. Ich sag's mal so, zu meinem Beruf gehört das auch dazu, in die Öffentlichkeit zu treten. Also ich mache jetzt einen Podcast. Wenn ich gefragt werde, ob ich einen Vortrag irgendwo halte, dann halte ich den Vortrag. Oder ich gehe auch in ein Ministerium, werde dort eingeladen. Und wenn ich nach Hause fahre, also ich wohne auch, das ist auch vielleicht so Work-Life-Balance gar nicht so schlecht. Ich wohne in Trier, eine halbe Stunde Autofahrt, runterkommen, dann wird das Hemd ausgezogen und der Hoodie an und dann stelle ich mich an Weinstand und dann freue ich mich, wenn mich niemand kennt. Also da, es ist, sagen wir mal, privat ist es schon so, dass ich versuche, also sehr bodenständig zu leben einfach. Also ich habe da keinen, ich muss da jetzt nicht irgendwie groß auf, ich bin hier Professor oder irgendwas machen, sondern es ist so, dass ich das mache ich halt im Beruflichen. Das gehört halt zu meinem Beruf dazu. Und das macht mir auch Spaß. Also es ist nicht so, aber ich muss mich nicht wichtig tun privat. Ich tue mich schon genug wichtig im Beruf.
Wenn du ein Flugticket buchst, Professor Dr. Gilbert oder nur Vorname, Nachname?
Das kommt drauf an, ob ich privat buche oder geschäftlich.
Okay.
Wobei man dazu, nee, da bin ich jetzt wahrscheinlich, muss ich da jetzt sogar ehrlich sein, ich glaube, ich gebe den Doktor an, nicht den Professor. Das habe ich nämlich mal von einem Kollegen gelernt. Und das ist ein bisschen fies. Weil Fluglinien haben natürlich intern auch Algorithmen, wenn es irgendwelche Konflikte gibt oder dergleichen. Und die versuchen dann rauszufinden, was Kunden sind, die man lieber nicht verärgert und Kunden sind immer verärgert. Und da nehmen sie unter anderem auch die Titel. Und Doktortitel sprechen dafür, dass jemand tendenziell ein höheres Einkommen hat, also ein guter Kunde sein könnte. Professorentitel sprechen dafür, dass er im öffentlichen Dienst ist, also nicht so viel Geld hat. Und deswegen ist es sinnvoll, den Doktortitel anzugeben, aber den Professorentitel nicht.
Okay, gut. Wir haben es gelernt. Haben wir zu früh abgebrochen mit der Uni. Ja. Du hast gesagt, du stehst auch zu gewissen Maßen im öffentlichen Leben. Mhm. Inszenierst du dich?
Dabei? Ein bisschen, ja.
Und wie machst du das?
Also zum Beispiel habe ich jetzt heute nicht gemacht, weil es mir jetzt auch im Sommer manchmal zu heiß ist. Zum Beispiel habe ich mir irgendwann als Markenzeichen eine Fliege zugelegt. Einfach für Wiedererkennungswert, wenn man in den Medien irgendwie auftritt oder dergleichen. Sagen wir mal, das Zweite, was glaube ich schon auch wichtig ist, ist, dass man jetzt nicht nur die Wissenschaft einfach nur macht, sondern dass man die Botschaft auch rausträgt. Also ich finde, deswegen sage ich auch zu sowas wie so einer Podcast-Einladung sehr schnell ja, weil ich mir denke, du hast Dinge zu erzählen, die auch jemand mitbekommen sollte, jenseits der anderen Wissenschaftler, die deine Beiträge lesen. Und deswegen ist mir Wissenschaftskommunikation insgesamt sehr wichtig. Und dazu gehört es natürlich auch dann zu sagen, man stellt sich auf eine Bühne und dabei spielt man natürlich, also spiele ich zumindest schon auch eine Rolle. Also das ist ja das, was jetzt auch der Private und den beruflichen Gilbert unterscheidet, dass ich dann auch auf eine Bühne mich stelle und sage, ich bin jetzt hier der Wissenschaftler, der euch versucht zu erklären, wie zum Beispiel jetzt diese oder jene Technologie funktioniert. Das ist eine Rolle, das ist eine Inszenierung, die ich mache. Das ist wie ein Schauspieler, der da auf die Bühne geht. Und das bin nicht notwendigerweise ich im Privaten, sagen wir es mal so.
Als letzte Frage von dieser Episode gehen wir ein bisschen philosophisch. Mir ist aufgefallen, dass es als Kanner oft Fragen gestaltet, die du nur eigentlich nie mehr gestaltet. Was willst du eigentlich gehen, wenn du groß bist? Und erstens, wann könnte der Moment, von dem wir von euch sagen, ja, los sind wir ausgewusst. Aber Liebe geht ja sicher noch weiter. Du für Gilbert,
Was willst du gehen, wennst du noch mehr Größboss?
Also ich bin zunächst mal bin ich, sagen wir mal, ich habe das Gefühl, dass ich schon auch relativ lange darauf hingearbeitet habe, wo ich jetzt bin, und dass ich jetzt auch so langsam das Gefühl habe, dass ich auch dort ankomme, wo ich mich wohlfühle, was auch ein sehr angenehmes Gefühl ist. Nichtsdestotrotz, sagen wir mal, Dinge, die ich mir noch vorstellen kann, die ich einfach noch nicht gemacht habe, wäre insbesondere so in Richtung Ausgründungen auch zu gehen. Also ich würde mich freuen, wenn aus dem Team, das ich auch durchaus jetzt so ein bisschen in der Richtung aufgestellt habe, wenn aus dem Team dann auch entsteht, dass dann da irgendwie ein paar Doktoranden zusammen oder auch ein Postdoc sagen, eigentlich könnten wir uns sowas vorstellen und ich da noch im Hintergrund mitwirken könnte. Also ich habe jetzt nicht den Drang, aus der Wissenschaft rauszugehen, aber ich sehe das einfach nochmal als was Spannendes quasi mit in dem Gründerteam oder zumindest im Hintergrund. Die müssen schon ihre Sachen dann auch selber machen. Aber ich stehe dann gerne da beratend und unterstützend und Netzwerk und was weiß ich zur Verfügung. Sowas könnte ich mir noch vorstellen, das habe ich noch nicht gemacht.
Die letzten Worte gehören immer dem Gast.
Okay.
Deswegen, wenn du noch was loswerden willst, hau raus. Ich auf jeden Fall bedanke mich sehr für deine Zeit.
Also vielen Dank auch von meiner Seite. Das war, glaube ich, ein sehr untypisches Interview für mich. Also manchmal wird man ja, oder meistens wird man dann doch dann eher fachlich befragt. Also das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, auch mal da so ein bisschen die Hintergründe zu erzählen. Also ich weiß nicht, ist wahrscheinlich vielleicht für die Zuhörer auch interessant, dann mal den Menschen hinter den Themen kennenzulernen. Also vielen Dank dafür auf jeden Fall auch von meiner Seite.
Dankeschön. Das war es von dieser Episode. Hoffentlich schütze ihr euch genauso viel gefallen wie mir. Falls ja, da gibt es diesen Podcast ganz gern. 5 Sterne, followed, liked, shared, drüber und wieder. Ciao.